Mit Günter Laubis, guten Morgen. Bei iranischen Raketenangriffen sterben mindestens 8 Menschen in Israel. Die Fußballclub WM kämpft mit Billigticket zum Zuschauer. Das Wetter wechselhaft und schwül, teils kräftiger Regen und Gewitter, 19 bis 28 Grad. Iran und Israel haben sich in der Nacht wieder gegenseitig mit Angriffen überzogen. In Israel wurden mindestens 8 Menschen getötet, rund 200 weitere wurden verletzt. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Es waren 2 iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Zwar konnten die meisten Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden. In Tel Aviv und anderen Orten wurden dennoch Einschläge verzeichnet. Besonders schlimm traf es die Stadt Bat Yam im Süden von Tel Aviv. Hier wurde ein mehrstöckiges Haus von einer Rakete getroffen. Es stürzte fast komplett ein. Unter den Trümmern werden noch Dutzende Opfer vermutet. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
Mit einem nationalen Veteranentag werden heute erstmals Soldaten der Bundeswehr gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, Soldatinnen und Soldaten seien bereit, im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens für die Sicherheit des Landes zu sorgen. Dafür verdienten sie Respekt. Der nationale Veteranentag wird am Mittag vor dem Berliner Reichstag gefeiert. Außerdem gibt es auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mehrere Veteranentagsveranstaltungen. Die 3 großen Stromnetzbetreiber fordern, dass die sogenannten Stromautomanen oberirdisch verlegt werden. Bisher gilt der von Union und SPD im Jahr 2016 beschlossene Vorrang für Erdkabel. Das aber ist teuer. Die Netzbetreiber sprechen von rund 20 Milliarden Euro weniger Kosten, wenn die Kabel den Strom nicht unterirdisch, sondern über Masten von Nord- nach Süddeutschland transportieren. Auch die Bundesnetzagentur rechnet mit einer ähnlichen Einsparung, gibt aber zu bedenken, dass sich der Ausbau der Trassen dann verzögern könnte. Der Großbrand in der Altstadt von Villingen-Schwenningen hat einen Millionenschaden verursacht. 6 Gebäude waren gestern Abend in Brand geraten. 2 Häuser sind in der Nacht teilweise eingestürzt. Die Löscharbeiten waren wegen enger Gassen und des dichten Altbaubestands schwierig. Angrenzende Gebäude wurden mit Wasserfontänen gekühlt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. In Miami hat die FIFA-Club-WM begonnen, erstmals im neuen Format. Mit dabei sind 32 Mannschaften. Das Auftaktspiel zwischen Inter Miami und Al-Ahli aus Kairo endete 0:0. Um 18 Uhr deutscher Zeit spielt Bayern München gegen Auckland City, die einzige Amateurmannschaft im Turnier. Der 2. deutsche Teilnehmer Dortmund startet am Dienstag. Bisher stößt die Club-WM auf wenig Resonanz vor Ort. Weil der Ticketverkauf schlecht läuft, hat die FIFA die Preise reduziert und sogar Eintrittskarten verschenkt, um die Stadien halbwegs zu füllen. Die Zeit, es ist 8.03 Uhr.
SWR1 Verkehrsservice.
Auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Idstein und Nierenhausen. Hier ist ein Unfall passiert, noch nicht abgesichert. A8 Stuttgart Richtung München zwischen dem Rastplatz vor dem Eichelberg und Eichelberg. Da liegt ein totes Tier und noch eine Info für die Gemeinde Kehl im Ortsteil Auenheim. Hier aufgrund eines Brandes kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Die Rauchwolke ist über einige Kilometer hinweg sichtbar. Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen. Das betrifft Kehl mit dem Ortsteil Auenheim. Und wer dort unterwegs ist, bitte Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen bitte abschalten. Es besteht aber keine Gefahr.
SWR1 Wetter.
Ja, da sind heute Nacht einige in Rheinland-Pfalz vor allem aufgewacht mit Blitz und Donner. Dieser erste große Gewitterklops zieht jetzt raus. Ein paar Gewitter sind noch dabei, so vor allem Richtung Tauberfranken. Tagsüber heute wird es ziemlich dampfig. Die neuen Schauer und Gewitter stehen schon parat. Zum Nachmittag und Abend konzentrieren die sich dann vor allem auf die Pfalz und auf Baden-Württemberg. 19 Grad sind es im Westerwald und 28 an der Donau.
SWR1, der Sonntagmorgen. Mit Sebastian Frisch.
Da war die Nacht heute bei vielen ein bisschen kürzer als sonst, weil es einfach viel zu warm war oder auch die Gewitter, die euch aufgeweckt haben. Wir lassen es einfach jetzt ein bisschen entspannter angehen an diesem frühen Sonntag. Schönen guten Morgen. 28 Grad bekommen wir heute nochmal. Die ersten tauchen heute Vormittag schon ab in den Freibädern, zumindest da, wo die Gewitter keinen Strich durch die Rechnung machen. Ab ins Wasser geht's auch in Uhingen im Kreis Göppingen. Das Besondere an diesem Bad, hier hat sich ein Rentner einen Traum erfüllt, und zwar ein eigenes Freibad, direkt vor seinem Haus. Und alle sind eingeladen.
Gibt seit Corona-Zeiten doch mittlerweile häufiger in den hiesigen Gärten. Ein Pool oder ein etwas größeres Planschbecken. Aber das ist einmalig. Das private Schwimmbecken von Achim Gall. Es ist ein echtes Becken für Schwimmer. 2 Meter tief, 12,50 lang, 4,50 breit. 2 Bahnen, Startblock und Gegenstromanlage. Der Maschinenbauingenieur und Schwimmsportler Achim Gall hat sich kurz vor seinem 70. diesen Traum erfüllt.
Ja, ich wollte ja schon immer mal ein Schwimmbad haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du den Platz, jetzt kannst du auch das große Schwimmbecken machen. Spazieren gehen, reisen gehen, ist ja viel zu langweilig für mich. Ich bin ja jetzt Pensionär oder Privatier, wie man auch sagt. Und irgendwas muss man ja machen tagsüber. Also gebe ich Schwimmkurse.
Und künftig im eigenen Becken. Eine Zeit lang wollte er das Schwimmbecken eigentlich nur für sich, auch fürs Training. Schon seit 50 Jahren ist er Schwimmer, wird nächstes Jahr in Paris bei den Europameisterschaften dabei sein. Doch dann ist ihm die Idee mit den Schwimmkursen für Kinder eingefallen. Dann noch Aquafitness für alle, Schwimmtechnik für Profis und die, die es werden wollen. Also zieht er es professionell auf, mit korrekten Maßen und Vorgaben und öffnet es fortan auch für die Öffentlichkeit. Mit Drehkreuz, Duschen und Umkleide. Eintritt 3,50. Es soll ein Schwimmbecken sein, kein Planschbecken. Der Plan kommt gut an, auch in der Nachbarschaft.
Was mich begeistert, dass er tatsächlich auch die Kinder damit reinnimmt, weil das einfach wichtig ist, dass Kinder schwimmen können, dass alle Menschen schwimmen können. Es ist lebensrettend.
Großartig, großartig, wenn man sich sozial so engagiert. Immer wieder bin ich hier vorbei und habe ihn auf der Baustelle gesehen, jeden Tag. Und jetzt ist es fertig. grandios.
Auch ja, gebaut hat er das Ding nämlich auch noch, mit den eigenen Händen. Lediglich Geländer, E-Strich und Wanne sind fremd, den Rest hat er selbst gemacht und bezahlt. Allein und ohne zu zögern. Zwei Wohnungen verkauft, einen Kredit aufgenommen und mit den Bauarbeiten begonnen. Er macht kein großes Ding draus. Geld verdienen will er mit dem Bad nicht, nur keine Schulden haben am Ende. Achim Gall mit allen Wassern gewaschen. Und zwar im positiven Sinne.
Es ist jetzt hier ein Privatmensch, der das aus eigener Tasche finanziert. Alle Achtung. Und es gibt so viele Menschen, die haben so viel Geld und kommen auf solche Ideen nicht.
Er ist ja eben eine außergewöhnliche Person.
SWR1-Reporterin Susanne Kurz über Achim Gall. Er hat in seinem Garten ein Freibad gebaut und jetzt ist für alle geöffnet. Verkehrsservice, das ist wichtig für alle, die gerade auf der A81 unterwegs sind, und zwar von Stuttgart Richtung Singen. Hier bitte gut aufpassen, zwischen Empfingen und Sulz, da liegen einige große Metallteile, und zwar auf allen Fahrstreifen.
Good.
SWR 1, Sonntagmorgen. Ja, das ist ein begehrter Job. Deutscher Botschafter im Vatikan. Man sitzt da quasi an der Schnittstelle zwischen Vatikan und Weltpolitik. Ganz neu auf diesen Posten im Vatikan kommt Bruno Kahl. Bisher ist er Präsident beim Bundesnachrichtendienst. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte.
Deutschlands Chefspion Bruno Kahl, der amtierende Präsident des Bundesnachrichtendienstes, ist von Hause aus ein verschwiegener Mann. Dass sein katholischer Namenspatron, der heilige Bruno, einst den Schweiger Orden der Kartäuser gründete, passt da ganz gut. Jetzt aber soll der Mann, der seit 2016 den BND leitet, nicht mehr schweigen, sondern künftig wohl für Deutschland reden, als neuer Botschafter am Vatikan. Reizvoll, so wie der Job, als Politiker sicher auch.
Oh, ich finde den sehr reizvoll. Das ist schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle und einflussreiche Tätigkeit, die bestimmt viel Freude auch bereitet in dem Umgang mit Menschen, in der Möglichkeit, gut zu wirken.
Da sprach der Bundesnachrichtendienstpräsident über den Job als Politiker. Das war er nie, wollte es auch nie werden.
Also ich will das überhaupt nicht als reizlos darstellen, aber jeder hat so seine Talente und ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben, wo ich bin.
Derzeit noch als Chef von 6.500 Mitarbeitern des BND, aber der Katholik und Kirchgänger wollte offenbar schon länger Botschafter am Vatikan werden. Nicht der schlechteste Job. B9 Posten hochdotiert, tolle Residenz, dass er kein Karrierediplomat ist, jetzt aber wohl einen der lukrativsten Botschafterposten bekommen soll, stört vermutlich manchen Diplomaten im Auswärtigen Amt. Aber Bruno Kahl ist nicht der Erste, dem das Glück widerfährt. Kohl schob einst Philipp Jenninger nach Rom. Angela Merkel setzte 2014 ihre Vertraute, die Ex-Bildungsministerin Annette Schavan, als Vatikan-Botschafterin durch. Und die liefert auch gleich eine Jobbeschreibung für Kahl. Religion als eine Art Pfeiler der Außenpolitik.
Das ist ein ganz großes Potenzial. Es ist gleichsam notwendig, mehr zu verstehen, wo überall Religionen auf der politischen Bühne eine große Rolle spielen.
Der gelernte Jurist Kahl, der studienbegleitend beim Katholischen Institut für Publizistik in München studierte, segelt auf dem CDU-Ticket in den Vatikan. Kohl holte Kahl einst als Referent ins Kanzleramt. Später leitete Bruno Kahl das Büro von Finanzminister Schäuble, wurde dessen Sprecher und Vertrauter, bevor Kahl dann 2016 schließlich an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes aufstieg.
Ich schätze Herrn Kahl sehr, ich war an der Entscheidung nicht beteiligt,
sagte damals Wolfgang Schäuble. Dieses Mal dürften Kanzler Merz und Außenminister Wadefuhl an der Entscheidung, einen Nachrichtendienstler als Botschafter zum Papst zu schicken, durchaus beteiligt gewesen sein. Als solcher kann Kahl dann vermutlich ohne Personenschützer durch Rom flanieren, auch wenn er unlängst im ARD-Interview gestand, dass er schon heute weiß, wie sich das anfühlt, unbewacht unterwegs zu sein.
Das weiß ich noch. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das auch heute ab und zu noch tue, ganz alleine.
Bruno Kahl löst im Vatikan übrigens Bernhard Kotsch ab, der davor im Kanzleramt die Koordinierung der Nachrichtendienste leitete. Also insofern folgt beim Papst nur ein deutscher Nachrichtendienstler dem anderen. Es ist 8:30.
SWR 1 Verkehrsservice.
Da gibt es eine Info für die Gemeinde Kehl im Ortsteil Auenheim. Aufgrund eines Brandes kommt es hier zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Rauchwolke ist über einige Kilometer hinweg sichtbar. Da kann es zu Geruchsbelästigungen kommen. Bitte sofort Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Es besteht aber keine Gefahr. Info gilt für die Gemeinde Kehl im Ortsteil Auenheim. Ansonsten keine Verkehrsmeldungen. Gute Fahrt.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Gerade mal geschaut, Richtung Odenwald gewittert es gerade noch. Ansonsten ist es im Moment ruhig am Himmel, aber da kann heute noch mehr kommen. Also wenn es später rausgeht, zu Fuß oder mit dem Rad, Himmel auf jeden Fall im Blick behalten. Schönen guten Morgen.
I want to love you.
Früher ist hier gebetet worden. Heute gibt's Cappuccino und vielleicht auch ein Wohnzimmerkonzert. Die Rede ist von Kirchen. Weil die Mitglieder fehlen, muss man kreativ sein und auf neue Ideen kommen. Leider passiert das aber nicht überall. Damit Kirchen nicht verfallen, haben letztes Jahr Theologen, Wissenschaftler und Kulturschaffende ein Manifest veröffentlicht. Da rufen sie zur Rettung der Kirchen auf. Mit dabei war auch Karin Werkemann, Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Hochschule Anhalt in Dessau. Kirchen zu erhalten, sagt sie, ist ihr ein großes Anliegen.
Weil ich so begeistert bin davon, was Kirchengebäude alles können. Die wurden gebaut für Gottesdienst und können noch sehr viel mehr. Sie sind Zeichen im Ortsbild, an das man denkt, wenn man nach Hause kommt. Sie sind Orte, mit denen sich Familie und Ortsgeschichte verbindet. Sie sind oft Ort für gute soziale Arbeit, manchmal einfach nur hübsch. Im Großen und Ganzen sind sie Kulturerbe.
Sie sprechen von Kirchen als Zeugnisse des europäischen Kulturerbes. Was meinen Sie damit?
An Kirchen können Sie in besonderer Weise ablesen, wie sich die unterschiedlichen Regionen und Nationen miteinander verbündet haben, um ein schönes Bauwerk herzurichten. Da haben Sie den Stuckateur aus Italien, da haben Sie den Maler aus Frankreich, da haben Sie den regionalen Schreiner. Also da mischen sich ganz unterschiedliche Strömungen, Vorstellungen. Da kann man sehr, sehr gut ablesen, wie unterschiedliche Vorstellungen und Regionen, Nationen zusammenarbeiten können, um was Gutes auf die Beine zu stellen. So stelle ich mir auch Europa.
Wenn wir mal so auf den aktuellen Stand schauen, wie viele Kirchen gibt es denn in Deutschland und wie viele sind im Moment ungefähr in Gefahr, dass sie nicht mehr erhalten werden können?
Es ist schwer an Zahlen zu kommen, aber wir gehen davon aus, dass es 40.000 bis 45.000 evangelische und katholische Gemeindekirchen in Deutschland gibt. Und Expertinnen gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren davon zwischen die Hälfte und einem Drittel in Frage gestellt bekommen. Das kann Abriss bedeuten oder eine andere Nutzung. Also gehen Sie davon aus, dass um die 20.000 Kirchen in den nächsten Jahren in Frage gestellt werden.
Gehen wir mal jetzt von diesen, Sie sagen, dass es etwa gut 40.000 Kirchen in Deutschland gibt. Sind diese Gebäude alle in gleicher Weise schützenswert oder muss man da unterscheiden? Also eine Kirche, die jetzt ein paar Jahrhunderte alt ist und vielleicht kunstgeschichtlich einiges zu bieten hat, kann man ja vielleicht nicht vergleichen mit einem Bau aus den 60ern oder 70ern aus dem 20. Jahrhundert.
Natürlich haben wir zu einer gotischen Kirche mehr Abstand. Da fällt es uns leichter zu sagen, die ist wertvoll, als zu einem Gebäude, das ein oder zwei Generationen eher ist. Aber das sagt nichts über den Wert des Gebäudes aus. Bei Denkmalschutz allein ist nicht das einzige Kriterium. Es kann die letzte schäbige Hütte als Kirche sein, aber es ist vielleicht genau der Ort, an dem soziales Leben in diesem Viertel stattfindet. Und wenn Sie das wegnehmen, dann merken Sie ganz schnell, der Denkmalwert alleine ist nicht das einzige Kriterium, um zu sagen, wir brauchen dieses Gebäude bei uns im Ort und in der Stadt.
Im Kirchenmanifest, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, da heißt es auch, Kirchenbauten sind radikal öffentliche Orte. Was meinen Sie damit?
Zum einen können Sie daran ablesen, dass diese Frage sehr öffentlich ist, dass wir inzwischen über 22.000 Unterschriften haben. Das heißt, wenn Sie so rechnen, für jede der bedrohten Kirchen eine. Also es ist eine Frage, die nicht nur Kirchenmitglieder betrifft. Und zum anderen sind es Räume, die Öffentlichkeit geradezu brauchen. Eine verschlossene Kirche ist eine schlechte Kirche. Insofern, Kirchen müssen offen sein, damit dort konsumfreies, freies sich begegnen und Leben passieren kann. Versuchen Sie mal in Frankfurt in der City einfach wo zu sitzen, ohne einen Kaffee kaufen zu müssen. Das heißt, wir brauchen konsumfreie Orte, um frei reden zu können. Das können Kirchen. Leider tun sie es zu wenig. Deshalb ist die aktuelle Situation eine Chance, um diese Gebäude vielleicht wieder auch als radikal öffentliche Orte zu erfahren und zu erleben.
Sie plädieren im Kirchenmanifest auch für eine neue Trägerschaft. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die Bürgerinnen und Bürger und nicht die Kirche sich der Instandhaltung der Kirchen annehmen sollten?
Die Mischung aus, wer zahlt für diese Gebäude, haben sie schon seit Jahrhunderten. Das waren nie allein die Glaubensgemeinschaften, sondern immer auch die Menschen vor Ort, die ja daran mitgestaltet, mitfinanziert haben. Und deshalb finde ich auch mit darüber entscheiden dürfen, was mit diesen Gebäuden passiert. Neue Trägerschaft meint, wir brauchen so etwas Ähnliches wie einen Ruck, wie wir ihn in Nordrhein-Westfalen hatten, als in den 90er Jahren die Zechen aufgegeben wurden und die Menschen vor Ort gesagt haben, die stehen für uns für was, die können wir nicht einfach abräumen. Und dann bildete sich eine Trägergesellschaft mit einer Stiftung, die dann diese Gebäude wiederum in eine neue Nutzung überführt hat. Das heißt, ein wenig Zeit einzukaufen.
Wenn der klassische Gottesdienst nicht mehr zieht, braucht es Kreativität. Was mit den Kirchen in den Städten passiert, welche Ideen es gibt, wir sprechen gleich weiter. Kirchen sind mehr als nur Gebäude für Gottesdienste. Sie sind Orte, an denen man sich begegnet, austauscht und für viele auch ein Stück Heimat. Das sagt Karin Berkemann, Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Hochschule Anhalt in Dessau. Wir haben gerade eben schon mit ihr gesprochen, was mit den Kirchengebäuden passiert, die Kirche nicht weiter halten kann, weil das Geld fehlt. Deshalb entstehen ja in vielen Kirchengebäuden neue Projekte und sie freut sich, Karin Berkemann, wenn sie dann mit Menschen spricht, die nach langer Zeit mal wieder in einer Kirche sind.
Diese Gespräche sind die geilsten. Da ist Überraschung da, da ist Freude da, da ist, hätte ich nicht gedacht, dass das innen so aussieht. Und dann erfahre ich sehr viel mehr über das Gebäude, das ich meine zu kennen, als wenn ich mit Menschen spreche, mit denen ich sowieso schon einer Meinung bin. Denn Genauso wie wenn Sie mit Kindergruppen in Kirchen hineingehen, was ich lange gemacht habe. Da ist Neugier, da ist Freude, die hinterfragen alles. Und das tut immer gut, weil man dann auch neu erklären muss und miteinander neu sehen lernt.
Die Kirchennutzung, wie die aussehen könnte, es gibt ja schon einige Beispiele. Zum Beispiel werden daraus Arztpraxen hier in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg oder es werden Begegnungsräume daraus. Wie könnte die Kirchennutzung in der Zukunft sonst noch aussehen? Haben Sie da einige Beispiele oder auch Ideen?
Grundsätzlich können Sie in eine Kirche alles reinmachen. Architektonisch geht das. In Burgalben haben Sie einen Frisiersalon drin. In Jülich haben Sie einen Fahrradladen drin. Aber in Jülich zum Beispiel mit dem Fahrradladen kann man dort in einer Seitenkapelle weiter Gottesdienst feiern. Das heißt, ich mag Beispiele, wie Sie es beispielsweise in Stuttgart haben, in dem Projekt, das heißt Maria als. Und dort können Sie in einer Kirche ganz unterschiedlichen Initiativen Raum geben, Dinge auszuprobieren. Künstlerisch, kulturell, aber Liturgie, also Gottesdienst, ist weiter möglich. Solche Lösungen, finde ich, haben Zukunft, weil wir wissen nicht, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist. Mischnutzungen, Partnerschaften für Nutzungen, das hat wirklich Zukunft.
Sie plädieren ja auch dafür, dass Menschen auch außerhalb der Kirchen sich für den Erhalt der Kirchen einsetzen als wichtiges Kulturgut. Wie kann das passieren? Weil den Kirchen laufen ja die Mitglieder weg und damit wird ja eigentlich offensichtlich, dass auch das Interesse für Gotteshäuser kleiner wird.
Das ist das Verrückte, dass wenn ich sage, ich lehne Kirche als Institution, als Verein ab, haben diese Menschen häufig noch Interesse daran, Kirchen als Gebäude zu sehen. Das sehen Sie, wenn Sie offene Kirchen sehen, wie viele Menschen da reingehen, die garantiert keine Kirchensteuer mehr zahlen. Und wenn Sie Stiftungen fragen, die sich im Bereich Denkmal bewegen, sagen die, wir haben immer häufige Anrufe von Menschen, die sagen, wir geben dir Geld für dieses Gebäude, aber du musst mir garantieren, dass es nur in das Gebäude geht und nicht in die Gemeinde oder Institution. Das heißt, wir werden Lösungen finden müssen für Gebäude, die wir von der Institution trennen, um damit Menschen zu ermöglichen, zu verstehen, es ist auch ihr Gebäude, auch wenn sie sich nicht mehr evangelisch oder katholisch auf dem Steuerzettel nennen und trotzdem mit diesem Gebäude Dinge verbinden, die mit Glauben vielleicht wenig oder gar nichts mehr zu tun haben.
Wenn wir uns jetzt in 10, 15 Jahren wieder unterhalten über das gleiche Thema, was passiert mit den Kirchen, die nicht mehr als Gotteshäuser genutzt werden, was ist Ihr Wunsch, was soll bis dahin passiert sein?
Ich hoffe, dass wir dann sehr viel mehr offene Kirchen haben, in denen Menschen sich begegnen können, in denen sie frei diskutieren können und in denen auch eine Möglichkeit, ein Angebot ist, über ihr Leben, über Fragen, die sie gerade bewegen, neue Gedanken zu bekommen. Also ich hoffe, wir haben dann gemeinwohlorientiert öffentlichere, offene Kirchen, die einladen, reinzugehen und sie in Besitz zu nehmen.
Karin Berkemann, Professorin für Baugeschichte in Dessau. Wie Kirchengebäude hier im Südwesten schon umgestaltet werden, das sehen wir bei uns auf swa1.de.
Well, SWR 1.
Give up looking for my baby.
SWR 1
mit den größten Hits aller Zeiten.
Give it up.
SWR 1 Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Günter Laubis. Guten Tag. Bei iranischen Raketenangriffen sterben 10 Menschen in Israel. In Trier beginnt eine weltweit beachtete Ausstellung über den römischen Philosophen Kaiser Marc Aurel. Das Wetter schwül, teils mit kräftigem Regen und Gewittern, 19 bis 28 Grad. Der Iran hat am Morgen Israel mit Raketen angegriffen. Nach Angaben von israelischen Rettungskräften wurden mindestens 10 Menschen getötet und rund 100 verletzt. Nahost-Korrespondentin Isabel Gortovac mit Einzelheiten.
Durch die Operation des iranischen Militärs im Zentrum des Landes und westlich von Jerusalem gäbe es mehr als 130 Verletzte. Auch im Iran kamen die Menschen in der Nacht nicht zur Ruhe. In der Hauptstadt Teheran waren am Abend und in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor angekündigt, jedes Ziel des Regimes im Iran anzugreifen. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran bombardiert. Zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden. Für heute war ursprünglich eine Fortsetzung der Atomgespräche zwischen Iran und den USA geplant. Wegen der militärischen Eskalation sagte Gastgeber Oman das Treffen aber ab.
Mit einem nationalen Veteranentag werden heute erstmals Soldaten der Bundeswehr gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, Soldatinnen und Soldaten seien bereit, im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens für die Sicherheit des Landes zu sorgen. Dafür verdienten sie Respekt. Der nationale Veteranentag wird am Mittag vor dem Berliner Reichstag gefeiert. Auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Veranstaltungen zum Veteranentag. Ein Team von 21 Forscherinnen und Forschern will in Kürze einen Monat lang Bereiche des Nordatlantik nach verschollenem Atommüll absuchen. Hintergrund ist, dass Atomkraftbetreiber in den 1950er bis 80er Jahren rund 200.000 Atommüllfässer in der Tiefsee entsorgt haben. Aus einigen soll radioaktive Strahlung entweichen. Die Folgen auf die umliegenden Ökosysteme wollen die Wissenschaftler nun mit Hilfe von Tauchrobotern untersuchen.